selbst interessiert sind. Und wir haben auch den Eindruck, dass Freude und diese Aufforderung keine Rolle bei ihnen spielt. Wer waren diese Männer, diese Pharisäer? Und warum meine ich, dass sie sich im Labyrinth ihres Lebens, in ihrem Denken verirrt haben? Zunächst einmal, Pharisäer sind normale jüdische Männer, die meist als Handwerker arbeiten und der Mittelschicht angehören. Aber in ihrer religiösen Haltung, in ihrer Einstellung, in ihrer Überzeugung unterscheiden sie sich schon sehr von dem Rest der jüdischen Bevölkerung. Ihre Haltung ist sehr, sehr streng und sie beachten die Gebote Gottes, die im Alten Testament aufgeschrieben sind, sehr, also ich habe super genau, würde man heute sagen. Und es ging ihnen gar nicht nur um die Gebote, die in ihrer Bibel, dem Alten Testament, aufgeschrieben wurde, sondern sie haben auch versucht, alles exakt einzuhalten, was die Rabbiner, also die jüdischen Lehrer, über die Jahre an Feinheiten und Extrabestimmungen aufgeschrieben und vermittelt haben. Und dahinter steckt schon ein ganz ehrliches, aufrichtiges Anliegen. Nämlich das jüdische Volk, das Volk Israel, vor den falschen Einflüssen, in diesem Fall, in der Zeit jetzt vor den Römern zu bewahren. Vorher waren es die Griechen, die das Sagen in dem Israel hatten, jetzt sind es die Römer. Und wer schon im Fernsehen mal so Filme über die Römer gesehen hat oder entsprechende Bücher gelesen hat, der weiß, dass die römischen Kaiser als Gottheiten galten und auch angebetet und verehrt werden mussten. Und das wollten die Pharisäer verhindern, dass die jüdische Bevölkerung, das Volk Israel, wirklich seinem Gott treu bleibt. Aber sie haben eben sich dabei auf eine Schiene begeben, die weit über das hinaus ging, was Gott gefordert hat. Und das, was Gott wirklich wollte, Barmherzigkeit zum Beispiel, das haben sie außer Acht gelassen. Viele der Pharisäer, nicht alle, es gibt Ausnahmen, das kann man im Neuen Testament nachlesen, hatten eine Haltung angenommen, ich bin besser, ich mach's richtig, ich bin gerecht, Gott wird mit mir, wird mit uns zufrieden sein. Und muss noch ein Problem beschreiben, was damals oder was diese Männer betrifft. Das Volk Israel wartete gemeinsam auf den Messias. Gott hatte seinem Volk versprochen, ich werde einen Retter schicken. Viele glaubten zwar, er würde auch von den Römern retten, also von der politischen Situation, aber Gott hat ganz was anderes im Sinn. Das wird durch die Weihnachtsgeschichte deutlich, wo dem Josef der Name genannt wird, dass Jesus kommen soll, von den Sünden zu retten. Er sollte ein Retter werden, auch für das geistliche Leben des Volkes Israel und wie wir sehen werden, ja, für die ganze Welt. Also alle warteten auf den Messias, auch diese Pharisäer. Und als Jesus jetzt auftaucht, anfängt zu predigen, Kranke zu heilen, Wunder zu tun, begreifen ganz viele aus der jüdischen Bevölkerung, er ist es. Das ist der Messias, denn von dem ist gesagt worden, der wird genau die Dinge tun. Aber die Pharisäer wollen das nicht wahrhaben. Sie finden sein Verhalten anstößig, unangemessen. Wer schon ein bisschen von biblische Berichte gehört hat in Gottesdiensten und so weiter, der wird wissen, dass Jesus keinen Unterschied gemacht hat, wer ihm da begegnet. Der hat sich nicht nur mit den Besseren der Gesellschaft befasst, sondern er hat gerade ein Herz gehabt für die, die am Rande stehen, die ausgegrenzt sind, die sich als Verlierer fühlen, die nicht wertgeschätzt werden. Und das regt diese Männer auf. Und ihr ganzes Bestreben geht jetzt dahin, Jesus auszuschalten. Und deshalb bin ich für Sie auf dieses Bild des Labyrinths gekommen. Sie haben sich in Ihrer Einstellung und Ihrer Denkweise verirrt. Sie glauben, der Weg, Gott zu gefallen, läge darin, Jesus zu beseitigen. Und das ist geradezu absurd, denn Jesus ist ja Gottes Sohn und von Gott, dem Vater, auf die Erde gesandt. Aber wie so oft, wenn Menschen sich gedanklich verrannt haben, wollen sie nicht zugeben, nicht sehen, nichts begreifen. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, wie schwer es ist, mit jemandem zu reden, zu argumentieren, der sich festgelegt hat. Er ist nicht bereit, seine Haltung, seine Denkweise nochmal zu hinterfragen. Nur es ist ja gut und richtig, wenn wir Überzeugungen haben, wenn wir Standpunkte haben. Und trotzdem muss eine Bereitschaft da bleiben, zu sagen, ich will auch mal die andere Seite sehen, eine Sichtweise. Das immer noch mal abklopfen. Ist das berechtigt, dass ich so und so denke und argumentiere? Um es mal auf unseren Alltag runterzubrechen, wie schwer es manchmal ist, mit Leuten zu reden, die sich festgelegt haben, der weiß das, der Teenager hat oder hatte. Die können sehr festgelegt sein mit dem, was gut und richtig ist. Manche haben die Problematik sogar mit ihren Ehemännern oder im Freundeskreis. Und es wird sich hier in unserem Bericht noch als tragisch erweisen, dass die Gruppe der Pharisäer so uneinsichtig ist. Und dann haben wir in dem Text ja noch jemanden entdeckt. Neben den Männern mit ihrem Ärger, die anderen freuen sich auf dem Fest und dann ist da dieser Ehebruch, der beschrieben wird. Die Umstände, die dazu geführt haben, die lässt der Bibeltext im Dunkeln. Und alle Gedanken, die wir anstellen und die auch ich angestellt habe, bleiben einfach Spekulation. Aber das ist einfach zu tragisch, was da passiert ist, um nicht doch einen Moment bei dieser Frau zu verweilen, die sich auf eine andere Art im Labyrinth ihres Lebens heftig verirrt hat. Für Menschen, die der Bibel vertrauen, steht fest, dass die Ehe von Gott, wie wir sagen, gestiftet wurde oder man kann es auch sagen, erfunden wurde. Es ist sein Gedanke. Als Geschenk für Mann und Frau. Da wird ein Bund geschlossen und der soll Bestand haben. Und so machen es ganz, ganz viele auch heute noch bei der Trauung, bis dass der Tod uns scheide. Die Ehe, damals bei den Juden noch viel, viel mehr als bei uns heute, galt als absolut schützenswert. Sie wurde hoch geschätzt. Nicht nur aus dem Aspekt, dass jeder weiß, dass ein Bruch schmerzhaft ist. Ein Bruch, selbst ein Knochenbruch schmerzt. Aber wenn Beziehungen brechen, tut es noch viel, viel mehr weh. Und das ist auch ein Grund, warum sie geschützt sein soll. Und in Gottes Augen ist es noch viel schwerwiegender, wenn die Ehe zerbricht. Wie schlimm ein Vergehen bewertet wird, das lässt sich daran abmessen, was für eine Strafe dafür vorgesehen ist. In unserem Land wird falsches Parken anders geahndet als ein Raubüberfall oder ein Mord. Und die Strafe damals für Ehebruch, das war das Höchstmaß, was überhaupt denkbar war. Das war nämlich Tod durch Steinigung. Aber einfach aus dem Anliegen heraus abzuschrecken, tu es nicht. Die Konsequenzen sind schrecklich. Auch heute, die Strafen, die angekündigt sind, sind doch die Schilder mit der Geschwindigkeitsbegrenzung stehen da und sagen, verhalte dich so, dann geht's allen irgendwie besser, dann ist das geregelt und wenn du es übertrittst, dann, ob bewusst oder unbewusst, dann musst du mit Strafe rechnen. Ich habe neulich einen Blitzer nicht gesehen, hat mich 40 Euro gekostet, ja. Aber hier geht es um schwerwiegende Dinge. Die Menschheitsgeschichte lehrt uns, dass angekündigte Strafe nicht immer wirkt. Und da brauchen wir nur die Zeitung lesen, die Nachrichten sehen oder uns die Kriminalstatistiken vergegenwärtigen. Und schon Adam und Eva, die ersten Menschen, haben die Strafandrohung Gottes ignoriert. Er hatte aus Liebe gewarnt, sobald du davon isst, von diesem Baum im Garten, musst du sterben. Und er wollte sie mit der Strafandrohung schützen, sie hindern, etwas Falsches zu tun. Aber wie wir wissen, hat der Mensch seinen Willen gebraucht, und das ist das Besondere an uns Menschen, wir haben einen Willen, das ist ein Riesengeschenk. Wir können ihn zum Guten, leider auch zum Schlechten gebrauchen, und sie haben ihn gebraucht, um sich gegen Gott zu entscheiden. Und die Folge war, dass Adam und Eva aus der Gemeinschaft mit Gott weggeschickt wurden. Da war auch ein schmerzhafter Bruch. Das hat auch mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Der absolut reine Gott kann keine Gemeinschaft mit sündigen Menschen haben. Und seit diesem Ereignis verirren wir uns alle irgendwo im Labyrinth unseres Lebens. Und ich habe mich gefragt, warum hat diese Frau sich in Bezug auf ihre Ehe verirrt, damit sie gebrochen und zerstört? War sie unzufrieden mit ihrem Mann? Hat er ihr keine Wertschätzung, vielleicht keine Liebe gezeigt? War sie für ihn vielleicht mehr Magd als Ehefrau? Oder hat er sie vielleicht sogar gern öffentlich lächerlich gemacht? War sie einsam in ihrer Ehe? Hat sie nicht die Erfüllung nach Leben und Liebe gefunden, die sie erwartet hatte? Lässt ihr Mann sie allein mit allen Sorgen und Nöten? Und dann trifft sie auf diesem Fest einen Mann, der die Sehnsüchte anscheinend stillt, der ihre Defizite ausfüllt. Das Glück scheint greifbar. Aber es ist ein Irrtum. Und es ist ein Muster, was wir auf viele Lebensbereiche übertragen können. Die Wurzel manch persönlicher Katastrophe ist Unzufriedenheit. Also ein Nichtzufriedensein mit den Umständen und den Gegebenheiten, in dem wir leben. Und woraus nährt sich diese Unzufriedenheit? In der Regel doch dadurch, dass wir die eigene Situation, das eigene Erleben abgleichen mit den Rahmenbedingungen, die andere haben. Wir vergleichen Fähigkeiten, wir vergleichen Begabungen. Wir Frauen sind darin Weltmeister. Vergleichsdenken, ganz großes Problem. Und dann kommt die Frage, was haben die anderen, was ich nicht habe? Und dann entdeckt man bei sich Nachteile, Defizite und Grenzen. Ja, die gibt es. Wir sind alle unterschiedlich und unsere Lebensbiografien unterscheiden sich teilweise sehr gravierend. Viele haben was, was andere nicht haben. Das fängt beim Wohlstand und der Gesundheit an, bis in alles hinein, was wir uns auch nur ausdenken können. Aber die große Frage ist ja, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, oh, die hat, kann und so weiter. Lasse ich die negativen Gedanken und Gefühle zu? Gebe ich ihnen Raum in meinem Herzen, in meinen Überlegungen? Oder gebiete ich ihnen Einhalt? Wenn wir so etwas bei uns feststellen und da nicht in einen ganz üblen Strudel geraten wollen, dann gilt es im Kopf und Herz Nein zu sagen, Stopp zu sagen. Wer dem Lauf lässt, gerät irgendwann in innere Schwierigkeiten, aus denen resultieren ganz oft auch äußere Schwierigkeiten. Und denke, dass genau das mag bei dieser Frau der Fall gewesen sein. Wir gehen mal von aus, dass sie in ihrer Ehe nicht glücklich war und das Vergleichsdenken und so weiter und so weiter. Aber bei dem Ereignis, was jetzt auch da mit diesen Pharisäern an diesem Tempelbereich sich ereignet, geht es gar nicht mehr um darum, warum es passiert, sondern es geht darum, dass es passiert ist. Es geht um den Tatbestand. Der Text sagt, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Ich habe natürlich auch in Literatur nachgeschaut, wie kann man so etwas verstehen und bewerten. Und die sogenannten Auslegungen, Kommentare geschrieben haben, sind sich eigentlich alle einig, dass der Ehebruch nicht so offensichtlich geschah, dass ausgerechnet eine Gruppe Männer das beobachtet hat. Sondern es ist viel eher davon auszugehen, dass irgendein Verwandter der Frau wohl Verdacht geschöpft und spioniert hat, dann etwas beobachtet hat und er wird diese Frau zu den Pharisäern geschleppt haben, die für das Leben der Juden auch in der Rechtsprechung zuständig waren. Es fiel schon in ihren Zuständigkeitsbereich, hier jetzt etwas zu unternehmen. Und als man die Frau zu ihnen bringt und sie mit dem Fall konfrontiert, da wissen die, was zu tun ist. Dann zitieren sie ja sogar später selbst. Es ist ganz klar, nach jüdischem Gesetz damals muss die Frau bestraft werden. Dafür brauchen sie Jesus nicht. Ganz deutlich wissen sie, müssen nicht immer nachlesen, dass gesagt ist, du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Aber diese Pharisäergruppe missbraucht die Situation, um jetzt Jesus in eine Falle, in eine Sackgasse zu führen. Er ist frühmorgens wieder im Tempelgelände, die ersten Besucher strömen schon herbei und Jesus belehrt sie, als die Gruppe mitbekommt, da tut sich noch irgendetwas. Und sehen, wie diese Gruppe Männer eine Frau vielleicht am Arm gepackt, vor sich herschiebend auf Jesus zusteuert. Und sie stellen sie hin und verkünden laut und vernehmlich, dass alle es hören können, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Wie beschämend für die Frau. Normal geschieht das Böse ja gerne im Verborgenen. Das Falsche, das Ungute, die Fehler, die Fehltritte. Und jetzt wird sie vor, ich weiß nicht, wie viele Leute da standen, gezerrt und jeder weiß es jetzt. Ich weiß nicht, wie die sich gefühlt hat, aber ich gehe davon aus, dass sie am liebsten im Erdboden versunken wäre. Alle starren sie an und vielleicht wird auch getuschelt, gemurmelt, laut ausgesprochen. So eine ist das. Pfui. So eine Schande in Israel und das beim wichtigsten Fest. Einfach nur beschämend. Waren Sie schon mal in einer Situation, die Ihnen unendlich peinlich war, höchst unangenehm? Da wurde vielleicht auf einer Geburtstagsfeier oder wo auch immer auf einmal eine Schwäche, ein Fehler, ein Versagen offenbar, von dem sie eigentlich nie wollten, dass es andere erfahren. Und wenn es dann um moralische Verfehlungen geht, wird die Scham noch größer. Aber auch wenn uns das alles furchtbar unangenehm ist und ich kenne persönlich solche Situation, dieses Bloßgestelltsein, das ist das, glaube das Fieseste, was einem passieren kann. Aber es gibt auch eine heilsame, eine hilfreiche Konfrontation mit Schuld. Ein Beispiel dafür aus der Bibel möchte ich noch erwähnen, das ist der König David, der mit Batseba, einer Nachbarin im Grunde genommen, die Ehe gebrochen hat. Und Gott konfrontiert ihn durch den Propheten Nathan mit der Schuld und lässt ihn fragen, warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Auch David hatte sich verirrt. Und Gott zeigte ihm, und das ist wichtig, in seiner Barmherzigkeit den Ausgang. Er hat nicht sofort gestraft, sondern hat David die Möglichkeit gegeben, seine Schuld zuzugeben und Schuld zugeben, um Vergebung zu bitten. Das ist der Ausgang, der befreiende Weg, wenn man Vergebung erlangt. Und genau das hat David getan. Wenn Sie interessiert sind, ich kann Ihnen zeigen, was er gebetet hat. Es ist uns in der Bibel aufbewahrt. Aber den Pharisäern geht's ja gar nicht darum, dass diese Frau Barmherzigkeit bekommt, dass sie einsichtig wird, dass man ihr zurechthilft. Die Frau ist ihnen völlig egal. Sie benutzen sie nur, um Jesus in Schwierigkeiten zu bringen. Und so fordern sie heraus, im Gesetz wird vorgeschrieben, die Frau soll gesteinigt werden. Was sagst du nun dazu? Wir haben im Text gelesen, sie wollen ihm eine Falle stellen, sie wollen gar keine Zurechtbringung. Und sie sind sich sicher, dass die Falle zuschnappt. Was wird Jesus antworten? Was sind denn seine Wahlmöglichkeiten? Bestätigt er, dass die Frau gesteinigt werden muss, bekommt er das mit den Römern zu tun. Dazu müssen wir wissen, dass zu der Zeit die Juden überhaupt keine Todesstrafe mehr vollziehen durften. Das war Sache der Römer. Hätte auf die Aufforderung der Pharisäer Jesus jetzt gesagt, ja, diese Frau muss gesteinigt werden, hätten sie nur laut rufen müssen, dieser Rabbi fordert die Steinigung, dann hätte es einen Tumult gegeben. Warum? Bei dem Fest waren auf, muss das kurz erklären, geht mein Pointer bis dahin, nein, da oben rechts in der Ecke sehen Sie die Burg Antonia, die war an Tempelgebäude angebaut und da waren römische Soldaten stationiert. Und auf ringsrum gibt es so einen breiten Gang und auf dem patrouillierten die Römer, damit, wenn es Unruhe gibt, sie sofort eingreifen könnten. Also hätte Jesus gesagt, sie soll gesteinigt werden, hätte er einen Tumult verursacht und wäre von den Römern weggeschleppt worden. Die Pharisäer hätten ihr Ziel erreicht. Würde er aber sagen, sie soll nicht gesteinigt werden, hätten sie aufgeschrien, ihn vor den Hohen Rat geschleppt und gesagt, du weigerst dich, dich an Gottes Gebote zu halten. Also sie waren der Überzeugung, was immer er tut, wir haben ihn in der Hand. Aber Jesus antwortet nicht, sondern er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Es ist viel darüber spekuliert worden, was er geschrieben hat. Einige sind der Überzeugung, dass Jesus damit die Pharisäer auf eine Stelle in dem Prophetenbuch Jeremia 17, Vers 13 erinnert oder ihn vor Augen führt. Und dort steht, und die von mir abweichen werden in die Erde geschrieben werden. Und das ist eine Umschreibung dafür, dass etwas verweht. In die Erde schreiben, in Sand, braucht bloß ein Windstoß kommen und schon ist es weg. Klartext, ihr werdet ausgelöscht werden. Und das ist eine ganz ernste Warnung, die Jesus damit dieser Männergruppe zeigen will. Und er möchte ihnen helfen, ändert euer Denken, sinnt nochmal darüber nach und benutzt den Ausweg, den ich euch zeige und hört auf, mich abzulehnen, erkennt doch, wer ich wirklich bin. Aber die lassen nicht locker und deshalb fordert Jesus sie jetzt auf und will ihnen wieder helfen, nochmal ihr Denken zu überprüfen. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Er will ihr Herz und ihr Gewissen erreichen, denn sie müssen zugeben, Gottes Urteil trifft auch auf sie zu, obwohl sie sich bemühen, gut zu leben. Gott hat uns sagen lassen in der Bibel, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Was sollen die Pharisäer tun? Sie können sich ja nicht hinstellen, als wären sie sündlos und jetzt eine Steinigung verursachen, obwohl es theoretisch auch verboten war. Und wie im Orient üblich, schaut man den Ältesten in der Gruppe an, er geht und alle anderen Pharisäer gehen ihm hinterher. Aber nicht, um nachzudenken, wie sie ihr Leben ändern können, sondern um neue Aktionen, Attacken gegen Jesus zu planen. Das ist tragisch und auf sie trifft dann leider auch ein Wort, auch aus der Bibel zu: Ihr habt um den Preis eurer Seelen geirrt. Zurück bleibt die Frau, die vielleicht die ganze Zeit wie gelähmt und mit hängenden Schultern dagestanden hat. Was kommt jetzt für ein Urteil? Was wird der Rabbi zu ihr sagen? Jesus richtet sich auf und fragt die Frau: Wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Und ihre Feststellung? Niemand, Herr. Und dann kommt sein: Auch ich verurteile dich nicht. Was muss das für eine Erleichterung gewesen sein? Keine Verurteilung, keine Strafe, sondern Freispruch. Niemand mehr da, der sie anklagt. Und in dieser Aussage Jesus steckt nicht weniger als die Vergebung der Sünde. Und er ist der Einzige, der vergeben kann. Warum? Weil er die Strafe, die diese Frau nach jüdischem Gesetz, nach biblischem Urteil verdient hat, auf sich nehmen wird, nämlich die Todesstrafe. Und mit diesem Freispruch verdeutlicht er auch, warum er überhaupt auf die Welt gekommen ist. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ich habe schon früher den Kindern, und denke, das gilt für uns alle, ob Kindern oder uns Erwachsenen, diesen Satz: Gott will lieber retten als strafen. Deshalb hat er alles in Bewegung gesetzt, dass das möglich wird. Und die Welt, uns zu retten, hat Jesus alles gekostet. Er gab sein Leben. Daran erinnern wir uns besonders an Ostern. Und als Jesus am Kreuz hing, da rief er: Es ist vollbracht. Ich hab's fertig gemacht. Es ist nichts mehr hinzuzufügen. Es ist alles getan, damit die Menschen, damit sie, damit ich gerettet werden können. Gerettet von der Trennung von Gott. Und auch wir alle brauchen sein Ich verurteile dich nicht. Denn damit zeigt er uns den Ausweg aus dem Labyrinth unseres Lebens. Und ein Bibelvers, den vielleicht der ein oder andere kennt, aber auf jeden Fall an ihrer Kerze angemacht ist, als Verknüpfung zu diesem Vortrag heute, dass Jesus mit Recht von sich sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann entlässt Jesus die Frau mit den Worten: Geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, hör auf mit diesem falschen Verhalten des Ehebrechens. Aber es ist auch gleichzeitig ein Aufruf in die Nachfolge. Er bietet ihr die Möglichkeit an, eine Aufforderung: Lebe doch mit mir, lebe doch unter meiner Herrschaft, nach meinen Geboten. Also die Frau bekommt die Chance ihres Lebens. Jesus Christus selbst ist wie für sie zum Ausgang aus dem Labyrinth geworden. Das ist nun 2000 Jahre her, aber diesen Ausweg, diesen Weg gibt es immer noch. Ich erwähnte vorhin König David, der seine Schuld zugegeben und Vergebung erfahren hat. Er hat sein Leben mit Gott geführt, weil er auch etwas ganz Entscheidendes erlebt hat, trotz aller Irrungen und Wirrungen, die auch bei ihm da waren. Aber er weiß auch: Nur bei Gott wird meine Seele still, meine Hoffnung bekomme ich von ihm. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie mit Ihrem Leben bei Gott zur Ruhe kommen. Vielleicht haben Sie beim Zuhören sind Fragen in Ihrem Kopf aufgeploppt oder auch Einwände. Dann sind Sie herzlich eingeladen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es ist noch alles da, darüber ins Gespräch zu kommen. Gerade vielleicht auch mit denen, die Sie mitgebracht haben. Also es ist noch Zeit zum Reden. Bevor wir das machen können, möchte ich noch beten. Lieber Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich, dass wir uns das heute Morgen so bewusst machen konnten, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du gekommen bist, um zu retten, zurechtzubringen, dass Strafe nur das letzte Mittel ist. Danke, dass wir erleben durften, dass diese Frau diese Chance bekommen hat. Danke, dass die Chance auch für uns heute noch besteht. Und persönlich kann ich auch nur Danke sagen, dass ich das in meinem Leben so erfahren durfte, wie viele andere hier auch. Bete darum, dass das Gehörte in uns das bewirkt, was hilfreich ist, was uns den Blick öffnet für dich und wer du wirklich bist. Bete auch darum, dass du auch jetzt den Austausch noch gebrauchst, dass du uns weiterhin segnest und begleitest. Amen.